Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Lina Morgenstern, die Geschichte einer Rebellin, von Gerhard J. Rekel. Es liest Heike Stepprath. Prostitution und ein Brief aus England, 1880. Ich verlange, die exquisiten spirituellen Freuden des ehelichen Geschlechtsverkehrs über die Sklaverei der Lust zu stellen. Dr. Elizabeth Blackwell. Rastlos und widerspenstig, so muss Lina auf viele Zeitgenössinnen gewirkt haben. Zumindest auf den ersten Blick. Genauer betrachtet verfolgte sie ihre Ziele zumeist über Umwege, Puzzlestück für Puzzlestück. Auf dem Weg von einer Volksküche nach Hause entging ihr nicht, wie sehr sich die Friedrichstraße verändert hatte. Früher bezeichneten die Berliner unter den Linden als die Laufstraße und die Leipziger als die Kaufstraße. Auch die Friedrichstraße galt als nobel. Nun aber hieß die Friedrichstraße plötzlich Saufstraße. Neben der opulenten Kaisergalerie mit Mode-, Zigarren- und Süßwarenläden sowie Juwelieren und Friseuren hatten sich zahlreiche Varietés, Bars und Spelunken angesiedelt. Zwischen das gut betuchte Publikum mischten sich kaum aus der Schule entlassene Mädchen. Als Lina mit den Kindern eine Konditorei besuchte, um Kuchen zu kaufen, und Theodor vor dem Geschäft wartete, sprach ihn eine junge Frau an. Sie trug einen glitzernden Gürtel und zierliche Stiefletten. Wenn sie lachte, fiel jedem Betrachter ihr schiefer Frontzahn auf. Mit charmanten Worten bot sie Theodor ihre Dienste an. Als er den Kopf schüttelte, versuchte sie, sich bei ihm einzuhängen, seinen Arm zu berühren, ihn mit Witz abzuschleppen. Sein Widerstand beeindruckte sie wenig. Erst als Lina mit den Kindern zurückkam, suchte die kaum 18-Jährige das Weite, nicht ohne nach ein paar Münzen zu fragen. Lina und Theodor lehnten ab. Doch als die junge Frau sich ein paar Meter entfernt, merkten die beiden, wie sie humpelte, offensichtlich eine Behinderung hatte. Da rannte Theodor ihr hinterher und steckte ihr etwas Geld zu. Einige Frauen, die auf der Friedrichstraße um Kunden warben, wirkten angetrunken, manche blass, mager und krank. Der Beruf der Kurtisane war im 19. Jahrhundert eines der wenigen Metiers, in dem sich Frauen außerhalb der Ehe eine Existenz aufbauen konnten. Nach Schätzungen der Polizei gingen in der Hauptstadt über 20.000 Frauen der Prostitution nach. Viele hatten zuvor als Hausmädchen oder Arbeiterinnen in einer Fabrik ihr Brot verdient und ihre Stelle verloren. Bei den meisten Männern verursachte der Besuch von Asphaltschwalben, wie sie von den vielen Berlinern genannt wurden, keine moralischen Bedenken. Geschlechtskrankheiten wurden bagatellisiert. Sogar der Berliner Polizeiarzt Kühn veröffentlichte einen sanitätspolizeilichen Standpunkt, der die vielen Bordelle und die stetig zunehmende Zahl an Prostituierten rechtfertigte. Die Prostitution ist nicht bloß ein zu duldendes, sondern ein notwendiges Übel, denn sie schützt die Weiber vor Untreue. Die Freier ignorierten die grassierende Syphilis und gefährdeten damit ihre Familien. Immer öfter jedoch kontrollierte die Sittenpolizei auf der Friedrichstraße und nahm die eine oder andere junge Frau mit. 1876 arrestierte die Polizei wegen Übertretung des sittenpolizeilichen Reglements über 16.000 Frauenpersonen. Diese Maßnahmen wurden von manchen scharf kritisiert, unter ihnen Gertrude Guillaume Schack, die sich für Arbeiterinnen und Prostituierte einsetzte. Sie prangerte an, dass zu viele Frauen von den Kontrollen betroffen seien, egal ob es sich tatsächlich um Prostituierte handle oder nicht. Die Sittengesetze erlaubten es den Polizisten, über die Ehre, Freiheit und den Körper jeder Frau zu bestimmen. In diesen Tagen erhielt Lina einen Brief aus England. Josephine Butler, die Vorsitzende des British Kontinentalen und Allgemeinen Bundes gegen die gesetzmäßige oder geduldete Prostitution, bat um Unterstützung. Für Butler sollte der Gesetzgeber, statt zu strafen, diesen Frauen bessere Erziehungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten anbieten. Als sie auf einer Veranstaltung ihre Meinung lautstark vortrug, wurde Butler fast gelyncht. Nur ein umsichtiger Wirt löschte im letzten Moment das Licht und versteckte Butler in einem Heuschober, um sie vor dem wütenden Pöbel zu retten. Der Brief beeindruckte Lina. Allerdings war dem Allgemeinen Deutschen Frauenverein die Sache zu heiß. Die Damen mochten sich mit solch einem Thema nicht die Finger schmutzig machen und schon gar nicht in die Schlagzeilen geraten. Trotzdem schloss sich Lina mit Dr. Henriette Tiburtius zusammen. Auf der Insel Sylt geboren, war Tiburtius allein nach Amerika aufgebrochen und hatte am Dental College in Philadelphia als einzige Frau ein Zahnarztstudium absolviert. Zurück in Berlin betrieb sie seit 1869 eine gut besuchte Praxis. Tiburtius beschrieb Lina übrigens als kleine, bewegliche, stets planende Frau. Aufgefallen ist ihr Linas kindliches Mitteilungsbedürfnis, das andere in Verlegenheit bringen konnte. Doch sie meinte auch, niemand vermochte Lina ernstlich böse zu sein. Tiburtius veranstaltete mit Lina eine Reihe von Versammlungen, um Praktiken des Polizeiapparats publik zu machen. Lina und ihre Mitstreiterinnen konnten nachweisen, dass die Behörden bereits Mädchen im Alter von 13 Jahren verhafteten, ohne deren Eltern zu verständigen. Ein Fall hatte Lina besonders erschüttert. Die Sittenpolizei hatte ein 11,5-jähriges Mädchen der Prostitution bezichtigt und eine polizeiliche Untersuchung durchgeführt. Lina und ihre Kolleginnen forderten die sofortige Aufhebung der ärztlichen Zwangsuntersuchungen an, die einen unerhörten Eingriff in die persönliche Freiheit darstellten und weder die Ausbreitung von ansteckenden Krankheiten noch die Verbreitung des Lasters verminderten, sehr wohl aber die Rückkehr der gefallenen Mädchen zu einem ordentlichen Leben erschwerten. Die Amtsärzte gingen von einer Patientin zur nächsten, ohne sich die Hände zu waschen, obwohl die Syphilis grassierte, gegen die es noch kein wirksames Medikament gab. Jede polizeiliche Untersuchung war für junge Frauen eine Tortur und eine Quelle möglicher Infektion. Viele Bürger vertraten in selbstgerechter Manier die Ansicht, die am Ende tödliche Erkrankung sei eine Strafe für Promiskuität. Massiv wurden Lina und ihre Kolleginnen von der bürgerlichen Presse kritisiert, weil sie sich mit dem Schicksal von Straßendirnen auseinandersetzten. Viele empfanden Linas Einsatz befremdlich, manche abwegig. Doch von Gespött und Schikanen ließ sich Lina nicht abschrecken. Allerdings waren die Anfeindungen so heftig, dass die Zahnärztin Tiburtius auf Distanz gehen musste, um ihre Praxis zu retten. Die Schriftstellerin Anna Ploto sprang Lina zur Seite und brachte es auf den Punkt. Falsche Prüderie mündet in Totschweigen und nicht wissen wollen. Das männliche Geschlecht tritt als Staatsanwalt und Richter in eigener Sache auf. Allzu viel konnte Lina mit ihren Veranstaltungen allerdings nicht erreichen, doch sie nahm eine Idee auf, die sie schon früher verfolgt hatte. Ihr war aufgefallen, wie auch wegen Kleinigkeiten straffällig gewordene junge Frauen in die Prostitution abglitten. Selbst wenn sie bereuten und ihre gesamte Strafe abgesessen hatten, gab es kaum eine Chance für einen Neuanfang. Arbeiten konnten die Mädchen nur im Gastgewerbe. Und auch dort verlangten die Wirte polizeiliche Führungszeugnisse. Selbst wenn die Frauen eine Stelle ergatterten, wurden sie oft nur mit Kost und Logis bezahlt. Manche bekamen ein paar Münzen, mehr nicht. Die meisten Wirte waren generell der Überzeugung, es handle sich bei den Bewerberinnen um sittenloses Gesindel, das man hart behandeln müsse. Kaum einem kam es in den Sinn, mit diesem Verhalten die jungen Frauen noch weiter in den Abgrund zu treiben. Meist saßen in den Berliner Gefängnissen ohnehin Frauen, die aus Not gestohlen oder betrogen hatten. Selten waren Delinquentinnen gewalttätig geworden oder hatten gar einen Mord verübt. Im Gegensatz zu Männern. Lina wollte aus der Haft entlassene Frauen eine Unterkunft bieten und ihnen eine Ausbildung ermöglichen. Der Arbeiterfreund, eine Zeitung, die sich für soziale Belange einsetzte, schrieb über Linas Ambition. Es ist leichter, für 99 Gerechte zu sorgen, als eine ungerechte, verwahrloste Seele wieder auf den gerechten Weg zurückzubringen. Trotzdem fand Lina private Unterstützerinnen, darunter auch Antonie Siemens, die Ehefrau des Erfinders und Industriellen Werner Siemens, der 1876 die erste elektrische Lokomotive auf die Schienen gestellt hatte. Mit den Spendengeldern gründete Lina 1880 den Frauenverein zur Rettung und Erziehung minorener, also minderjähriger, strafentlassener und verwahrloster Mädchen. Sie bat auch staatliche Stellen um Unterstützung, denn es gab zu dieser Zeit weder Sozialleistungen noch andere Hilfestellungen. Als Lina ihren Vorschlag dem preußischen Staatsminister Graf Eulenburg präsentierte, versprach dieser, sie zu fördern. Bald darauf allerdings quittierte Eulenburg seinen Dienst und Lina traf im Ministerium seinen Nachfolger. Als sie den Mann an das Versprechen seines Vorgängers erinnerte, beteuerte er, dass es keine schriftliche Zusage gegeben habe. Generosität schien ihm fremd, kühler Ehrgeiz bestimmte sein Handeln. Mit unerschütterlicher Energie redete Lina auf ihn ein. Da holte er drei Sekretäre zu Hilfe. Umso mehr Lina für ihre Mädchen kämpfte, umso mehr Zweifel äußerten die Ministeriellen. Die entstehenden Kosten, die Bedenken der Ministerkollegen, die kritische Presse. Vor allem meinten die Männer, die meisten Bürger wollten in Wahrheit gar keine Veränderung. Auch die Stadtverwaltung winkte ab, verlangte erst Erfolge. Wie schon 1870 beim Deutsch-Französischen Krieg musste sich Lina fragen, ob das Glück einer zivilisierten Gesellschaft auf Unbeweglichkeit beruhte. Zumindest für die nicht von der Not Betroffenen. Sogar Kaiserin Augusta vermochte jetzt nicht zu helfen. Die 70-Jährige zog sich 1881 bei einem Sturz schwere Verletzungen zu und konnte sich nur noch im Rollstuhl fortbewegen. Mangels Finanzierung musste Lina das Heim für Minorenne fast aufgeben. Überraschenderweise besuchte in diesen Tagen Kaiserin Augustas Tochter, die Großherzogin Luise von Baden, die 15. Volksküche Moabit in der Paulstraße 33. Sofort nützte Lina die Chance, denn sie wusste, Augusta hatte ihre Tochter zu karitativer Fürsorge erzogen. Luise hatte sogar dafür gekämpft, dass Baden als erster Staat der Genfer Konvention beitrat. Deshalb verwickelte Lina die junge Großherzogin vor Pressevertretern in ein Gespräch über Mädchen, die mangels Alternativen auf der Straße landeten, und überzeugte Luise von der Sinnhaftigkeit, arme, schulentlassene Mädchen in allen praktischen Zweigen der Haushaltung auszubilden. In der Folge stellte Lina eine Fortbildungsakademie auf die Beine. Den Frauenverein zur Erziehung minorenner Mädchen für die Hauswirtschaft. In Marienfelde bei Berlin half nun neuerlich Dr. Henriette Tiburtius. 11 Lehrkräfte unterrichteten über 100 Mädchen in Naturwissenschaften, Mathematik, Kulturgeschichte, Fremdsprachen, Literatur, Wirtschaft und Pädagogik, vorwiegend nach den Methoden von Fröbel. Insgesamt 17 Fächer. 5 davon übernahm Lina selbst. Wir behalten diese Mädchen 2 bis 3 Jahre, erläuterte sie. Ein Wohlfahrtsunternehmen nach dem anderen entstand. Zusätzlich initiierte Lina eine Prämierung für langjährige Dienstboten, in deren Genuss über 450 Frauen gelangten. Und sie bot zusammen mit Ärzten ab 1887 Kurse in häuslicher Krankenpflege an, die äußerst begehrt waren. Auch Linas Töchter Olga und Clara besuchten die Schule und ließen sich zu Lehrerinnen ausbilden. Trotz der vielen Initiativen suchte Lina nach einer Gelegenheit, politisch Relevanteres anzustoßen, einen Ruck auszulösen, den sie tatsächlich über ein Jahrzehnt später bewirkte. Lina Morgenstern, die Geschichte einer Rebellin, von Gerhard J. Rekel. Es las Heike Stepprath.
Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcasts, iTunes, Google Podcasts, radio.de und viele andere mehr.